Wir werden heute nicht einen Abschnitt durchmachen, sondern verschiedene Bibelstellen ansehen. Ihr könnt Lukas 9 aufschlagen, da werden wir zuerst sein. Beginn eines neuen Jahres ist ja immer ein Anlass, zurückzuschauen einerseits, mit Dankbarkeit zurückzuschauen. Auch und es gibt vieles, für das wir dankbar sein dürfen im letzten Jahr, auch als Gemeinde. Ich denke an unser schönes Zuhause hier, auch die Hauskreise, die wir letztes Jahr gestartet haben, sind gut angelaufen, haben sich gut entwickelt. Ich denke an unser neues Kindergottesdienst-Team, da bin ich echt stolz drauf auf euch. Das ist ganz toll. Neue Mitarbeiter, neue Geschwister, neue Dienste auch, ganze Flüchtlingsarbeit. War ja was Neues in diesem Jahr. Abenteuer, dass das Missionsfeld zu uns kommt. Wir waren noch nie so nah dran, wie in diesem letzten Jahr an diesem 40-40-Fenster. Es gibt immer so dieses Gebet für die muslimische Welt. Jetzt ist sie hier, das ist sehr spannend, finde ich, herausfordernd. Wir haben viel Gutes erlebt. Gott ist und war gut und Gott war treu, auch im letzten Jahr. Wir haben sein Wirken erlebt, auch erlebt, dass er uns gebraucht hat und das ist so ein Vorrecht. Beginn des neuen Jahres ist aber immer auch ein Zeitpunkt, vorauszuschauen. Vorsätze zu machen, sich Ziele zu setzen, vielleicht auch eine neue Ausrichtung, Korrekturen anzubringen, wenn es notwendig ist, Prioritäten neu zu setzen. Und wir haben uns vor Weihnachten über Jesaja Kapitel 40 unterhalten, wie wir Gott einen Weg bereiten können in unserem Herzen. Wie wir mit seiner Liebe, die ja jeden Morgen neu ist, und seine Barmherzigkeit, seine Gnade mit uns, wie wir da mitarbeiten können, damit er bei uns landen kann, damit wir eine Gotteserfahrung haben können, damit er uns gebrauchen kann. Und ich habe euch unter anderem so Zettel zur Reflexion mitgegeben. Ich hoffe, ihr habt die genutzt und habt sozusagen auch euer eigenes Leben mal ein bisschen analysiert, geprüft. Und ich hoffe, ihr habt gute, heile Vorsätze gefasst für dieses neue Jahr. Für mich ist es immer so ein Anlass auch zu gucken, muss ich was korrigieren? In meinem Leben muss ich mich neu ausrichten. Na, wenn wir an einen Kompass denken, weiß nicht, wer von euch schon mal mit Kompass unterwegs war, und so seine bestimmte Richtung hat, in die man gehen will, aber es ist ja meistens nie gerade, sondern man kann nicht Luftlinie laufen, sondern man muss immer ein bisschen Umwege machen und dann muss man sich aber immer wieder neu ausrichten, damit man noch aufs Ziel zugeht und nicht dran vorbeiläuft. Wenn man jetzt so, sagen wir, ein Grad, so ein kleines bisschen Abweichung hat, das ist fürs erste Mal nicht schlimm. Fahren wir für eine Stunde. Vielleicht kann man auch mal einen Tag, ein Grad in die falsche Richtung laufen. Aber wenn es auf Dauer ein Grad Abweichung ist, in einem Jahr ist man schon sehr weit weg von dort, wo man eigentlich hin will. Und so ist es auch für unsere geistlichen Ziele, für unser geistliches Leben. Wenn mal so ein bisschen, klein bisschen neben der Spur laufen, ist mal für ein paar Tage nicht schlimm, ne? Aber wenn sich das über ein ganzes Jahr zieht, dann sind wir am Ende vielleicht irgendwo, wo wir gar nicht sein wollen in unserem Leben mit Jesus. Und so hoffe ich, dass ihr euch geistige Ziele gesetzt habt. Ist ja noch nicht zu spät, wenn ihr es noch nicht getan habt, ist das die Hausaufgabe. Zum Beispiel, was ihr euch vorgenommen habt, ich will regelmäßig stille Zeit haben mit Gott. Und unsere Ziele müssen konkret sein. Ne? Also konkret, ich will von 7 bis 7:30 stille Zeit machen mit Gott. Na, unsere Ziele müssen konkret sein und überprüfbar sein auch, sonst bringt es nichts, sonst ist es zu nebulos. Oder vielleicht ist ein Ziel zu sagen, okay, ich will mehr in Gemeinschaft leben, ich schließe mich vielleicht einem Hauskreis an. Oder ich will freier werden in der Evangelisation. Vielleicht ist ein konkretes Ziel, okay, ich mache mal die Schulung mit, die der Jochen anbietet. Und ich will mal dreimal mit rausgehen in diesem Jahr, den Schweinehund überwinden. Ich will mit zwei Nachbarn, die Jesus noch nicht kennen, Beziehung knüpfen und sie einladen oder ein geistiges Gespräch haben. Also so konkrete geistliche Ziele. Und ich möchte mit euch heute so ein bisschen weiterdenken über Ziele, aber nicht nur über das Ziel des Was, sondern vor allem auch, wie wir diesen Weg erreichen können, wie wir diese Ziele erreichen können. Also ein bisschen über den Weg, über das Wie nachdenken. Persönlich, aber auch als Gemeinde, so ein Stück weit Inventur halten. Wir sind heute ein kleinerer Kreis und mal sehen, ich habe die Uhr im Auge, vielleicht machen wir heute auch mal ein paar Dinge ein bisschen anders, haben da Freiheit. Ich möchte heute Morgen das Ganze so ein bisschen unter das Schlagwort, unter das Stichwort Jüngerschaft stellen. Erstens, was ist Jüngerschaft? Das heißt, wie soll der Nachfolger von Jesus aussehen? Wie soll sein Leben aussehen? Und dann, zweiter Punkt, den ich mehr im Auge haben will, ist das Wie. Wie erreiche ich dieses Ziel? Wie erreichen wir dieses Ziel? In meinem persönlichen Leben, in den Entscheidungen, die ich treffe, aber auch in unserem Gemeindeleben. Sind wir eine Gemeinde, die Jünger hervorbringt, die geistliches Wachstum, geistliche Reife fördert. Mal ein bisschen zu überlegen, auch was begünstigt es in unserer Gemeinde, vielleicht fehlt auch was. Fehlt irgendwas? Oder steht irgendwas im Weg? Haben wir unnützen Palast? Haben wir Programme, die eigentlich nicht viel dazu beitragen, dass Menschen zu Jüngern werden, dass sie reif werden? Und unser Ziel in unserem Leben muss ja immer sein, dass wir fokussiert sind. Es gibt 10.000 Richtungen, die wir laufen können. Also genauso wie wir uns vor Weihnachten überlegt haben, was muss rein, was muss raus in meinem persönlichen Leben, können wir uns auch überlegen, was muss rein, was muss raus in unserem Gemeindeleben. Und wir müssen uns vor allem bewusst sein, dass Jüngerschaft ein Prozess ist. Auch Jünger zu machen ist ein Prozess. Nachfolge von Jesus, Jüngerschaft, ist ja kein statischer Zustand. Sag mal, fertige, gute Jünger werden nicht geboren. Du wirst nicht von heute auf morgen der perfekte Nachfolger von Jesus. Nicht von heute auf morgen der reife Christ. Wir sind nicht so Instant-Jünger, fertige. Wir haben uns bekehrt und jetzt ist alles fertig. Ne, Jüngerschaft ist ein Prozess, der dauert unser ganzes Leben lang. Das Wort Jünger heißt ja eigentlich so viel wie Lehrling. Und wenn ihr an eine Lehre denkt, du fängst die Lehre nicht an und bist gleich fertig. Es ist ein Prozess. Du bist nicht gleich ausgelernt. Es ist ein lebenslanger Prozess für uns. Und das heißt, es geht um Bewegung. Das heißt, mehr als einen statischen Zustand anzugucken, ist anzuschauen, bewege ich mich in meinem Leben und in welche Richtung bewege ich mich denn? Auch als Gemeinde mal zu schauen, in welche Richtung bewegen sich denn die Menschen in unserer Gemeinde oder wir uns gemeinsam. Erster Punkt, was ist ein Jünger? Was ist ein Nachfolger Jesu? Ich würde sagen, einer, der so denkt, der so lebt, der das tut, was Jesus tut, der einfach Jesus ähnlich ist, dem Lehrmeister, ihm ähnlich werden, das ist unser großes Ziel als Nachfolger Jesu. Können wir da alle übereinstimmen? Das ist unser Ziel, auf das wir zu streben wollen, ist, Jesus ähnlich zu sein und ihn zu repräsentieren, hier in dieser Welt. Das ist das Ziel. Und Jüngerschaft ist ja nicht unsere Idee, das war Jesu Idee, das war sein Ziel für uns. Erstmal persönlich, in Johannes 15 hat Jesus gesagt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werde. Da ist das Programm. Das hat Jesus vor für uns, dass wir Frucht bringen und seine Jünger werden. Und Jünger werden beginnt mit der Lebensübergabe, ganz klar. Jetzt sind wir in Lukas 9, Vers 23. Bekannte Stelle über Jüngerschaft. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das heißt, du verlässt deinen Weg, dein Leben, das du leben wolltest oder das du leben willst. Vielleicht ein bequemes, einfaches, anforderungsloses Leben. Und du willst so zu leben wie Jesus das will, mit ihm, für ihn. Das ist Jüngerschaft. Und dann sagt Jesus, du entscheidest dich dafür jeden Tag. Also einmal das erste Mal, das nennen wir Bekehrung, aber dann verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das heißt, es ist eine Entscheidung auch jeden Tag neu, jeden Morgen neu. Das ist die Einstellung eines Jüngers. So wie Jesus es auch vorgelebt hat. Jesus hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also hierin wird der Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Welche Frucht will Gott denn sehen in unserem Leben? Ja, erste Stelle, an die wir denken, ist Galater 5, Vers 23. Die Frucht des Geistes ist Liebe erstmal und dann Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das sind so ein paar Eigenschaften von einem Charakter eigentlich, der wie Jesus ist, der Jesus ehrt, der Licht ist. Das ist unser Ziel, Jesus ähnlich werden. In Jeremia 6 ist die Rede von der Frucht der Gedanken. Also denken wir fruchtbare Gedanken, geistlich gesehen, oder unfruchtbare, negative Gedanken. Jeremia 17, die Frucht unserer Handlungen. Das, was wir tun. Frucht der Gerechtigkeit in Hebräer 12 ist vielleicht was Ähnliches. Dann in den Sprüchen 12 haben wir die Frucht des Mundes. Das ist, wie wir reden. Ist es auferbauend oder reißt es den anderen nieder? In Hebräer 13 haben wir auch die Frucht der Lippen. Da heißt es, die Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich fasse mal kurz zusammen unter Lobpreis. Das ist eine Frucht in unserem Leben. Lobpreis, Opfer. Römerbrief Kapitel 1, diese Frucht, andere für Christus zu gewinnen. Und dann Römer 6, die Frucht zur Heiligkeit. Also wieder ein Charakter, der Jesus ähnlich ist. Das ist parallel zu der Frucht des Geistes. Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, hat Jesus gesagt, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist auch Rede über unsere Frucht, die guten Werke, die wir anderen Menschen tun im Namen Jesu, das ist unser Programm. Und Jesus sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also indem wir andere praktisch lieben, lieben wir Jesus praktisch. Das ist unser Gottesdienst. Das ist eigentlich cool, oder? Das, was wir für Gott an anderen tun, ist eigentlich auch unser Dienst an Gott. Jesus hat es ja ziemlich einfach gemacht für uns. Er hat das oft gemacht, Dinge so einfach auf den Punkt gebracht. Zum Beispiel hat Jesus gesagt, der ganze Wille Gottes für uns ist zwei Dinge. Gott lieben und den Nächsten lieben. Mach mal das nächste Bild rein, bitte Christoph. Ich habe es versucht, mal so grafisch darzustellen. Das ist Gottes Wille für uns. Gott lieben und den Nächsten lieben. Nicht super kompliziert. Einfach. Also zumindest einfach zu verstehen. Nicht unbedingt einfach auszuleben, aber einfach zu verstehen. Okay, dann können wir weiterdenken. Wie lieben wir Gott? Erstmal müssen wir Gott kennen. Jemanden, den ich nicht kenne, wird mir schwerfallen, ihn zu lieben. Und wenn wir Gott kennen, unseren wunderbaren Gott, er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum, dann ist es ganz natürlich, ihn zu lieben. Ich meine, wen sonst, wenn nicht ihn? Es gibt keinen besseren, es gibt keinen schöneren. Und Jesus hat im Prinzip gesagt, Gott lieben mit allem, was wir sind. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Willenskraft, mit allem, was wir sind. Also wir lieben Gott mit unseren Entscheidungen, mit unseren Willen. Gehorsam, sagt Jesus ganz klar, das ist der Wille Gottes, wenn wir ihm gehorsam sind. Dann lieben wir ihn. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Wir können Gott lieben mit unserem Intellekt, mit unserem Denken. Wenn wir studieren, die Bibel studieren oder auch sonst studieren oder in unserem Job unser Hirn einsetzen zum Wohl von anderen Menschen in unseren Diensten. Wir können Gott lieben mit unserem Mund, mit unserer Seele, mit unserem Leib, Lobpreis, Anbetung zum Beispiel. Wir können Gott lieben, haben wir schon gesagt, indem wir unseren Nächsten lieben, ganz konkret. Vielleicht fallen noch viele andere Beispiele ein, wie wir Gott lieben können. Okay, zweiter Teil. Wie lieben wir Menschen? Na, auch wieder, dass wir sie kennenlernen, erstmal Gemeinschaft. Das ist ein ganz praktischer Ausdruck. Ich interessiere mich für jemanden. Und dann hat Jesus gesagt, ihnen Gutes tun. Wie könnt ihr Menschen Gutes tun? Können an viele Dinge denken. Überlegt mal persönlich weiter. Können auch so Dinge sein wie Korrektur zum Beispiel. Das kann auch ein Akt der Liebe sein. Muss nicht alles immer nur so schön und angenehm sein. Aber ich interessiere mich für einen anderen, ich tue ihm Gutes. Und wenn er Jesus noch nicht kennt, sage ich ihm das Evangelium weiter. Das bedeutet, Menschen zu lieben, so ganz kurz zusammengefasst. Okay, das ist das Was. Das ist das Was, das Gott für uns hat. Das ist unser Ziel. Wie können wir Frucht bringen? Das hat uns Jesus auch gesagt in Johannes 15, Vers davor von dem, was wir vorhin gelesen haben. Dass wir Frucht bringen, das sagt Jesus, indem wir in Jesus bleiben. Er hat gesagt in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also da wissen wir schon das Wesentliche. Getrennt von ihm, aus eigener Kraft, können wir nicht geistige Frucht produzieren. Vielleicht Plastikfrucht. Ja. Ich versuche krampfhaft irgendjemandem was Gutes zu tun, aber es ist nicht wirklich ehrlich gemeint und naja, die Leute kriegen das schon mit. Was heißt in Jesus bleiben? Was heißt es, in Jesus zu bleiben? In Gemeinschaft mit ihm sein, oder? Ja, Gebet, ihn kennenlernen, an ihn denken, ihm vertrauen, mit ihm reden, auf ihn hören. Und die Bibel sagt uns auch, wenn wir in unserer Beziehung mit Gott wachsen, mit Jesus, wenn wir ihn betrachten, dann werden wir verändert. Das ist das Erste. In Jesus bleiben. Gemeinschaft mit ihm, das ist das Allerwichtigste. Ohne dem werden wir offensichtlich keine Jünger werden. Wir müssen Zeit mit unserem Lehrmeister verbringen und das färbt dann ab, das prägt uns. Wir wollen von ihm lernen. Zweiter Punkt ist, wir werden Jünger in Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wenn wir uns den Jüngerschaftsprozess ansehen, wie Jesus es gemacht hat, er hat Menschen zusammengerufen. Er hat einzelnen Leuten gesagt, komm, folg mir nach. Aber das haben die nicht alleine getan. Er hat sie in der Gruppe zusammengerufen. Die 12 Apostel. Manchmal hat er mit 3 zusammen besonderes Programm gehabt. Johannes, Jakobus und Petrus. Manchmal hat er sie 2 und 2 ausgesandt. Aber es war immer ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, Jüngerschaft lernt man in Gemeinschaft. Und zwar in echter Gemeinschaft mit Geschwistern. Also nicht nur im Gottesdienst zusammensitzen und dann nach Hause gehen, sondern braucht wahrscheinlich eine kleinere, engere Gruppe. Ich brauche Leute, Geschwister in meinem Leben, mit denen ich wirklich zusammenlebe, die mich ermutigen, die mich ermahnen, mit denen ich meine Anliegen teilen kann, mit denen ich mich reiben kann auch. Wir brauchen einander. Wenn Jesus davon spricht, dass wir uns selbst kreuzigen sollen, das schaffe ich allein gar nicht, oder? Denk mal nach, ich könnte mich die eine Hand annageln, ich könnte mir vielleicht noch meine Beine annageln, aber spätestens bei der zweiten Hand brauche ich die Hilfe von anderen, die mir den Rest geben. Und dazu brauchen wir Gemeinschaft. Das stärkt uns, das ist gut für uns, wenn wir uns reiben auch an anderen. Ich sage ja nicht immer, dass Gemeinschaft immer nur, ich hoffe meistens ist es so, aber ich sage nicht, dass es immer nur schön ist und einfach ist und leicht ist. Gerade auch diese Reibungsprozesse sind wertvolle Prozesse in unserem Jüngerschaftsprozess. Also auch wenn es sich manchmal nicht unbedingt gut anfühlt. In den Sprüchen 27 heißt es, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Gilt für die Frauen natürlich auch und die Ehen natürlich ganz besonders. Das ist unsere engste Gemeinschaft. Aber ein Schärfungsprozess, das ist was Gutes, das ist was uns stärkt letztendlich. Aber der Punkt ist, du kannst nicht alleine ein Jünger von Jesus sein, obwohl manche das behaupten und denken, so ich und Jesus allein und das geht irgendwie. Nee, nicht wirklich. Ja, du kannst alleine gerettet sein, aber ich glaube nicht, dass du auf Dauer alleine wachsen kannst. Das funktioniert nicht. Schaut euch ruhig mal alle Stellen an in der Bibel, die über Jüngerschaft sprechen oder wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Das ist meistens im Plural. Denkt an das Vaterunser zum Beispiel. Vaterunser, okay, da haben wir schon die Gemeinschaft. Hebräerbrief sagt uns, wir sollen das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Okay, ja, zuerst Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit Gott. Zweitens Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und dann als dritten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, es ist praktisch. Jüngerschaft ist was Praktisches. Jesus spricht von den guten Werken, die wir vor den Leuten leuchten lassen sollen. Gemeinschaft ist auch praktisch, natürlich anderen dienen. Das ist nichts Theoretisches, Intellektuelles. Das kann ich nicht tun, wenn ich in meinem Bett liege und drüber nachsinn. Das ist was Praktisches. Das heißt, wir können zusammenfassend sagen, ein Jünger ist jemand, der Gott liebt und der seinen Nächsten liebt, seine Menschen, seine Mitmenschen liebt. Oder praktisch, für uns praktisch, ein Jünger ist jemand, der in Gemeinschaft mit Gott lebt, Gott kennenlernen, ein Anbeter Gottes, ein Diener Gottes, ein Nachahmer von Jesus. Und zweitens, er ist jemand, der in ehrlichen geistigen Beziehungen mit Geschwistern lebt und der anderen dient, der anderen Menschen Gutes tut, der anderen das Evangelium weitersagt. Das ist ein Jünger, das ist unser Ziel. Und wenn wir hier über Jüngerschaft nachdenken, über Ziele nachdenken, kannst du dich persönlich fragen, was legt Gott dir aufs Herz? Wo kannst oder sollst du wachsen in diesem Jahr, in diesem Jüngerschaftsprozess? Vielleicht sind es mehrere Dinge, wahrscheinlich. Aber meistens wirkt Gott ja bei uns so schrittweise. Nicht alles auf einmal, das wird uns überwältigen, aber oft legt er so einen Finger drauf und sagt, hey, das ist ein Bereich, den will ich entwickeln. So wie wir es auch mit unseren Kindern machen. Wir können nicht Perfektion von ihnen verlangen, so jetzt alles auf einmal, aber haben im Auge, okay, wo sind Knackpunkte, wo müssen wir vielleicht gezielt dran arbeiten. So ist es auch für uns persönlich. Wo willst du wachsen in diesem Jahr, geistlich? Ist es in dem Kennenlernen von Gott, Gott besser kennenlernen? Ist der Platz im Gottesdienst, in der Bibelstunde, vielleicht in der Frauenbibelstunde, vielleicht ist es ein Kurs, eine Konferenz, aber vielleicht ist es ein Jüngerschaftsbuch. Ist es stille Zeit oder Gebet? Und dann heißt es praktisch, dass du dir vielleicht Zeit einplanst oder dir vornimmst, Mittwoch in Frauenabend, ins Frauengebet zu kommen. Vielleicht zu einem Fasten- oder Betseminar zu gehen. Willst du wachsen in deinem Ausdruck, in der Anbetung von Gottes? Dann haben wir hier im Gottesdienst Gelegenheit oder bei Chapel Praise oder vielleicht schreibst du mal ein eigenes Lied an Gott oder ein Gedicht an Gott, je nach Begabung und was euch so bewegt. Ist es Gemeinschaft? Wachsen in Gemeinschaft. Das ist für Scheue und Beschäftigte eine größere Herausforderung, dieser Jüngerschaftsaspekt. Gemeinschaft wachsen. Okay, vielleicht heißt das für dich, dass du dich in den Hauskreis anschließt oder eine Minigruppe startest oder zum Beispiel ins Frauengebet gehst. Die haben sehr enge Gemeinschaft auch. Willst du wachsen in deinem Dienst an den Menschen und an Gott? Kann praktisch heißen, dass du dich einer Dienstgruppe anschließt, dass du einen konkreten Dienst übernimmst. Es gibt viele Gelegenheiten. Kinderteam ist nur eines, Begrüßungsdienst. Ich hatte es letzte Woche ein paar erwähnt, Gebetsdienst. Ich möchte nicht alles wiederholen. Möchtest du wachsen in deinem Bezeugen? Evangelisieren? Ja, vielleicht gehst du mal mit am Samstag raus auf die Straße. War kalt gestern, aber wir haben einen Infotisch gemacht. War schön, wir waren zu viert. Waren nicht viele Leute unterwegs, aber hatten doch so ein paar ganz gute Gespräche. Vielleicht unterhaltest du dich mal mit dem Jochen, wie er das macht. Und das ist auch ein großer Schritt, hier das Bezeugen, weil da müssen wir unseren Schweinehund, unsere Menschenfurcht überwinden. Das sind so vielleicht die größeren Hürden, so dieser Schritt in wirklich konkrete Gemeinschaft. Also Gemeinschaft, wo andere mir wirklich auch auf die Finger gucken können und vielleicht meine ganzen Pickel mal sehen und so, ne? Das ist auch eine Überwindung. Und dann ist für die meisten von uns eine Überwindung, auch in dem Bezeugen und auf Vorchristen zuzugehen, Menschenfurcht überwinden. Aber frag mal persönlich Gott nach deinen Zielen und versuch mal konkret auch Ziele zu definieren für dieses Jahr. Wie willst du reifen in diesem Jahr? Und erinnere dich, Jüngerschaft ist ein Prozess, ist eine Bewegung. Also wir wollen immer in Bewegung sein als Christen, immer auf das Ziel zu. Wir können nicht zufrieden sein mit dem Status quo und sagen, okay, dieses Jahr ist alles gut, ich muss nicht mehr weiter wachsen. Nee, wie willst du dich bewegen in diesem Jahr? Mach es konkret. Und dann zweitens, zweiter große Aspekt, Jüngerschaft ist auch eine Herausforderung an uns als Gemeinde. In Matthäus 28, Vers 19 hat Jesus seinen Jüngern gesagt, geht nun hin, also wieder im Plural, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. In Epheser 4 könnten wir auch denken, da wird über die Ämter in der Gemeinde gesprochen. Und da wird gesagt, die sind gegeben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also wir könnten sagen, unser Erfolg als Gemeinde können wir dran messen, wie viele Menschen wir für Jesus erreichen und wie viele Menschen wir in einen Jüngerschaftsprozess führen. Reifen Menschen in unserer Gemeinde geistlich. Wenn das passiert, können wir sagen, okay, es läuft ganz gut. Wenn es nicht passiert, müssen wir uns überlegen, was wir besser machen können. Und die erste Gelegenheit, die wir als Gemeinde bieten müssen natürlich, ist Gelegenheiten, Gott zu lieben. Und das tun wir im Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen in der Anbetung und so weiter. Aber zweitens müssen wir Menschen auch weiterführen in den nächsten Schritt, nämlich andere lieben. Und wie gesagt, ich kann andere nur lieben in Gemeinschaft. Also wir müssen Menschen in Gemeinschaft führen. Und da finde ich sehr ermutigend, was Gott getan hat in den Hauskreisen, die wir gestartet haben im letzten Jahr. Das war wirklich ein guter Schritt, denke ich, von ihm auch geleitet. Wenn ich mir es anschaue, da hat Gott wirklich Wachstum geschenkt. Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch, dass Leute geistig gewachsen sind. Ich sehe, dass ihr in den Hauskreisen authentische Beziehungen lebt. Geistiges Wachstum, das ist schön zu sehen. Und dann dritter Punkt ist, führen wir Menschen weiter in den Dienst. Das ist auch wichtig. Da wird unser Glaube praktisch, da wird unser Glaube lebendig. Und wir haben das sogar für unsere Hauskreise definiert, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass unsere Hauskreise vier Dinge machen. Das eine ist Gemeinschaft ums Wort Gottes und Austausch dieser Dinge, Gebet füreinander. Und dann haben wir gesagt, ein Punkt soll sein Verantwortlichkeit, dass wir wirklich offen und ehrlich sind miteinander, auch mal vielleicht Männer und Frauen getrennt sich treffen. Ja, wirkliche Gemeinschaft, dass wir ins Leben sehen können. Und dann ein Punkt, den wir gesagt haben, ist auch, uns ist wichtig, dass unsere Hauskreise auch gemeinsam dienen. Das auch soll ein Aspekt sein. Also Schritt in den Hauskreis ist eigentlich auch schon ein erster Schritt in den Dienst. Und dann viertes, und das ist parallel mit dem dritten, muss das passieren eigentlich, ist Evangelisation. Diesen zeugnishaften evangelistischen Lebensstil führen wir als gemeine Menschen in einen zeugnishaften Lebensstil hinein, dass sie Beziehungen mit Vorchristen bauen, dass sie die gute Nachricht weitergeben, Menschen einladen. Und dann vielleicht kann ich noch an den fünften Punkt denken, na, was ist, wenn ich all diese Dinge schon mache? Vielleicht leite ich sogar schon einen Hauskreis, ist das das Ende von meinem Wachstum? Nee, fünfter Punkt ist dann Multiplikation. Multipliziere deinen Dienst. Also Schritt in die Leiterschaft, je nach Begabung, aber jeder kann sich multiplizieren, egal was du tust. Zu jemandem anderen sagen, komm mit, ich nehme dich mit in meinen Dienst oder das, was ich für Jesus tue, ich habe das schon getan, ich habe schon ein bisschen Erfahrung und ich nehme dich mit. Also das Jünger machen ganz praktisch. Ein Freund von mir, als wir jetzt in Amerika waren, hat mir ein Buch geschenkt mit dem Titel Simple Church, also einfache Gemeinde. Und ist viel Blabla in dem Buch, was mich jetzt nicht so angesprochen hat. Könnte ein bisschen besser auf den Punkt kommen, gell, wie ich manchmal. Aber im Wesentlichen geht es darum in dem Buch, dass viele Gemeinden zu viele Programme haben und zu wenig Fokus. Also wie der Titel, einfache Gemeinde eben und nicht komplizierte Gemeinde. Und ich denke, wir sind nicht überkompliziert als Gemeinde. Aber ich schreibe davon, dass manchmal Leute überfordert sind mit einem Überangebot von Veranstaltungen. Und sie machen einen Unterschied, das fand ich recht hilfreich, zwischen Angeboten oder Alternativen zu bestehenden Angeboten und eben neuen Programmen, neuen Veranstaltungen. Also Alternativen sind immer gut, man kann es multiplizieren. Also wenn wir zum Beispiel jetzt an Hauskreise denken, verschiedene Hauskreise. Aber das, was Alternativen ist, was anderes als zusätzliche Programme oder Konkurrenzprogramme. Der Unterschied ist, dass man da erwarten würde, dass die Leute noch zusätzlich auch dahin kommen. Die sind zwar schon in einem Programm und ich erwarte, dass sie noch zum neuen dazukommen. Also wenn wir beim Beispiel Hauskreise bleiben, sind schon im Hauskreis und jetzt starten wir irgendeinen neuen und erwarten, dass dieselben Leute nochmal dazukommen. Dann haben sie plötzlich doppeltes Programm in der Woche und irgendwann, ich meine, jeder schafft nur so viele Abende in der Woche, irgendwann schaffen es die Leute nimmer. Und das fand ich einen interessanten Gedanken, worüber wir mal nachdenken können als Gemeinde auch. Anderes Beispiel, ich habe Hauskreise, anderes Beispiel, an das ich denken könnte, wäre unsere Frauenarbeit zum Beispiel. Ich denke deswegen dran, weil es da relativ viele Angebote für Frauen gibt. Für Männer nicht so viele, aber für Frauen gibt es relativ viele Angebote. Also das Frauengebet mittwochsabends, Frauenabende, Frauenbibelstunde hat die Nina am Herzen, Frauenhauskreis. Sind das alternative Angebote oder sind das Konkurrenzangebote, sage ich mal? Ist die Erwartung da, dass alle zu allem hinkommen? Das ist was wir überlegen können. Das fand ich einen hilfreichen Gedanken. Wenn wir was Neues starten, ist es eine Alternative? Das ist gut, das belebt. Ja, Alternativen sind immer gut. Oder ist es ein Konkurrenzangebot, was die Leute irgendwann mal müde macht, weil sie es nicht mehr schaffen, dem gerecht zu werden. Das wäre eine Überforderung wahrscheinlich, wenn wir erwarten würden, hier Frauen müssen zu jedem einzelnen Event gehen, der da angeboten wird. Da seid ihr mindestens zweimal in der Woche hier am Teppich. Und dann eine weitere Frage, die fand ich auch hilfreich, ist zu fragen, welchen Aspekt in diesem Jüngerschaftsprozess soll unsere Veranstaltung oder unser Event fördern? Haben wir Gemeinschaft im Blick, Gemeinschaft zu stärken? Ist eine Dienstmöglichkeit? Also vielleicht könnte zum Beispiel, wenn man sagt, wir machen einen evangelistischen Frauenabend, vielleicht könnte das ein Dienst sein, den ein Frauenkreis gemeinsam vorbereitet bei ihrem Treffen. Dann wäre es kein zusätzliches Treffen, sondern eben es findet im Rahmen des bestehenden Programms statt. Dann wäre es wieder einfacher. Das ist so ein bisschen das Denken dieses Buches, so in die Richtung zu denken. Und das fand ich ganz hilfreich, auch für uns mal in die Richtung zu denken, weil ich behaupte mal, dass wir normalerweise nicht so denken. Auch zu überlegen, wie stehen die einzelnen Veranstaltungen in Verbindung. Also das Augenmerk mal nicht vor allem auf unsere Veranstaltung oder unser Programm zu haben. Da hat jeder immer so seinen eigenen Bereich im Blick. Okay, ich mache das, ich mache einen Lobpreisabend, ich mache einen Hauskreis, ich mache Männerabend, ich mache einen Frauenabend. Das ist so mein Ding. Das ist so das, was wir normalerweise im Blick haben. Aber vor allem auch mal den Prozess und die Bewegung im Blick zu haben. Wie machen wir Jünger in unserer Gemeinde? Und das wäre dann den Blick mal auf das Gesamte. Nicht nur mein Ding, sondern auf den gesamten Prozess in unserer Gemeinde zu gucken. Mal zu schauen, passen unsere Programme, passen unsere Veranstaltungen zusammen? Oder hackt es irgendwie, existieren die so nebeneinander? Vielleicht stehen sie sich sogar im Weg. Ich schmeiße einfach mal so ein paar Gedanken raus. Da können wir drüber gemeinsam nachdenken. Also zum Beispiel, in dem Buch wurde ein Beispiel genannt, zwei Gemeinden, also beide Gemeinden erkennen, wir müssen was tun für die Ehen in unserer Gemeinde. Da gibt es viele, die am Kämpfen sind, wo es nicht gut steht. Also da müssen wir irgendwas tun, da müssen wir irgendwas anbieten. Und die eine Gemeinde hat gesagt, okay, wir machen ein Ehewochenende, also eine zusätzliche Veranstaltung. Und die Erfahrung war, dass eigentlich wenige dahin gekommen sind, weil es einfach zu viel war zu dem Bestehenden, was es schon gibt, noch ein zusätzlichen Event. Und eine andere Gemeinde hat das Thema in den Hauskreisen bewegt. Da waren schon viele Menschen in Hauskreisen in der Gemeinde. Und sie haben gesagt, okay, wir machen das zum Thema in unseren Hauskreisen, beziehungsweise haben dann Hauskreise für 6 Wochen, glaube ich, einfach gegründet. Okay, wir machen hier 6 Wochen Kreis, und die Erwartung war nicht, du gehst in den Hauskreis und in den anderen, sondern in einem. Also dieser zweite Ansatz war einfacher, war effektiver, mehr Leute waren dann wirklich beteiligt, weil es schon in dem bestehenden Programm eingebaut war. Und die hatten sich vorher überlegt, wie soll unsere Struktur aussehen, wie soll unser Prozess aussehen, wie wir Jünger machen in unserer Gemeinde. Oder zweites Beispiel, eine Gemeinde, die hatten so traditionell ein gemeinsames Abendessen, ein gemeinsames Essen als Gemeinde, und das war immer so ein Riesenaufwand. Und die haben irgendwann beschlossen, hey komm, lass uns das doch zusammenhängen, so wie wir es auch machen, mit dem bestehenden Gottesdienst. Da müssen nicht Leute extra noch zu einem Event kommen, das macht das Ganze einfacher. Also ihr versteht das Konzept, hoffe ich. Ist es klar, oder rede ich nur so von, na, manchmal liest man was und mir ist es klar, und das ist so die Idee. Und das fand ich hilfreich, mal in die Richtung zu denken. Wie können wir unsere Gemeinde, unseren Jüngerschaftsprozess in der Gemeinde einfacher und effektiver machen? Ist der Fortschritt eingebaut? Führen wir Menschen in eine immer tiefere Hingabe an Gott und aneinander? Und ist den Leuten in unserer Gemeinde klar, wo es hingeht, was der nächste Schritt ist? Ich meine, erster Anlaufpunkt ist normalerweise der Gottesdienst, ne? Ist auch wichtig, ist auch bei uns so. Aber wenn jetzt jemand neu in Gottesdienst kommt oder neu in unsere Gemeinde kommt, was ist der nächste Schritt in die tiefere Hingabe, in geistliches Wachstum? Und dann, wenn sie dort sind, was ist der nächste nach dem? Wie wollen wir Leute führen? Und in dem Buch, die machen auch den Vorschlag, in allen Bereichen, Dienstbereichen, denselben Prozess einzuführen. Also zum Beispiel, die eine Gemeinde hat eine große Betonung auf Hauskreise gehabt. Die haben gesagt, okay, Gottesdienst, und dann wollen wir, dass alle in den Hauskreis gehen. Und dann hatten sie noch Dienstgruppen, und die haben versucht, das zum Beispiel auch im Kinderprogramm umzusetzen und zu sagen, okay, Kids kommen an, und dann, wie können wir die Kids weiterführen in diesen Gemeinschaftsprozess? Und das kann passieren, in dem Fall hatten die auch Kinderhauskreise gemacht, also so in die Richtung. Könnt ihr uns überlegen, ob wir den Gemeinschaftsprozess vielleicht in unserem Kindergottesdienstprogramm da noch stärker irgendwie einführen können. Aber auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Wie läuft der Prozess? Meisten Gemeinden machen sich um diesen Prozess der Jüngerschaft nicht so viele Gedanken. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir uns auch noch nicht so viel Gedanken gemacht. Also für mich war das ein Ding, was mich angesprochen hat. Fand ich einen wertvollen Gedanken. Und vielleicht können wir in diesem Jahr einen Prozess beginnen, uns mal über den Prozess Gedanken zu machen. Und da ist uns euer Feedback wichtig. Und darum möchte ich euch bitten. Also wir kommen heute nicht mehr zu dem extra Programmpunkt, den ich noch so als Reserve im Hinterkopf hatte. Aber gebt uns Feedback. E-Mail, sprecht uns an, schreibt uns eine Nachricht. überlegt mal, lass uns mal unsere Gemeinde analysieren. Was tut euch gut? Gibt es was, was euch fehlt? Oder sagt, hey, ich bräuchte noch was anderes, um geistig reifen zu können? Stehen wir uns irgendwo gerade gegenseitig im Weg? Mal so das große Bild anschauen. Stehen wir uns im Weg mit Veranstaltungen, mit Programmen? Haben wir unnötigen Ballast? Schleifen wir irgendwelche Totenprogramme mit uns mit? Oder haben wir vielleicht schöne Programme, die sehr schön sind, aber viel Energie binden und eigentlich nicht wirklich viel zum Jüngerschaftsprozess beitragen? Fühlt ihr euch an irgendeiner Stelle überfordert, wo ihr sagt, hey, mir wird alles zu viel? Gebt uns Feedback. Ich kotze mal einfach so raus, die Gedanken, die mir so gekommen sind in letzter Zeit über diesen Jüngermachen-Prozess in der Gemeinde nachzudenken, und gebt uns eure Gedanken, gebt uns euer Feedback, und dann können wir als Älteste uns da auch mal drüber unterhalten und da ein Stück weit weiterdenken, und vielleicht machen wir irgendwann in dem Jahr nochmal so einen Gemeindetag oder sowas. Aber ich finde es ein wertvolles Thema, sich da mal Gedanken zu machen, gemeinsam. Jochen Bendel hatte mir bei unserem letzten Pastorentreffen, oder nicht mir, sondern uns, so einen Impuls weitergegeben, einen Kurzimpuls vorgespielt. Wenn wir noch Zeit gehabt hätten, hätte ich das gemacht heute auch. Aber im Wesentlichen ging es darum, er war auf einem Kongress, in dem es darum ging, die Gemeinde zu beleben. Und da gab es so einen Kurzimpuls, der war so auf dem Gemeinschaftsverband zugeschnitten, also passt nicht alles auf uns, aber es waren so ein paar Gedanken drin, die wertvoll waren. Vor allem, also da ging es darum, was machen wir mit toten Gemeinden oder toten Programmen in den Gemeinden? Ist es wert, es wieder zu beleben oder würdig sterben zu lassen? So in die Richtung ging das. Und im Prinzip eine Gemeinde oder ein Programm, das nicht unseren Auftrag erfüllt, nämlich Menschen für Jesus zu erreichen oder Menschen zu Jüngern zu machen, das ist ein totes Programm oder ist eine tote Gemeinde, und das muss entweder sterben oder neu belebt werden. Das war so das Grundding, worum es ging. Und was mich vor allem angesprochen hat, die Frau, die den Impuls gegeben hat, das war eine Geschäftsführerin von einer biblischen Ausbildungsstätte, also ein Seminar in Berlin, und die hat so ein bisschen zeugnishaft erzählt von ihrer Gemeinschaft auch. Sie hat gesagt, der Zeitpunkt, wann man mit Neubelebung anfangen muss, ist eigentlich in der Reifephase. Also nicht, wenn es bergab geht, sondern wenn wir noch so am Wachsen sind. Und ich habe mir gedacht, okay, das passt ganz gut auf uns. Wir sind noch ganz lebendig, wir sind noch am Wachsen, aber wir können vielleicht ein bisschen besser fokussiert sein an der einen oder anderen Stelle, fokussierter werden in unserem Jüngerschaftsprozess. Und dazu möchte ich euch einladen, heute am ersten Tag dieses neuen Jahres ein bisschen zu reflektieren. Überlegt euch das mal, wo stehen wir als Gemeinde, was ist dran, was ist vielleicht nicht dran, und gebt uns Feedback. Überlegt mal persönlich, sprich als Ehepaare, vielleicht in euren kleinen Gruppen, und dann gebt uns Feedback, und dann gucken wir, ob wir nicht die eine oder andere Sache effektiver gestalten können noch in unserem Zusammenleben. Okay? Hat es Sinn gemacht für euch? War das nachvollziehbar, oder habe ich nur so meine Gedankenwelt rausgekotzt? Okay. Dann ist das Ziel klar, okay? Wie gesagt, klare Zieldefinierung ist immer wichtig. Also wir freuen uns auf euer Feedback. Ich möchte gern noch beten zum Abschluss. Lieber Vater, vielen, vielen Dank, dass wir Gemeinde sein dürfen. Herr, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, zu dir hin und mit dir und ja, als dein Werkzeug in dieser Welt. Herr, es ist ein Abenteuer, es ist eine Herausforderung auf oft, als Gemeinschaft zu leben. Und Vater, wir haben einen Wunsch, und das ist, wir wollen wachsen. Wir wollen mehr von dir, wir wollen mehr von dem erleben, was du für uns hast. Und das möchte ich nochmal beten, Herr, für jeden Einzelnen von uns. Leite uns, Herr, für uns jeden ganz konkret, ganz persönlich. Ich danke dir, dass du nicht uns alles auf einmal gibst, aber zeige uns jeden diesen nächsten Schritt, Herr, den wir gehen dürfen in diesem Jahr, wo du uns herausforderst, wo wir wachsen dürfen. Und Vater, leite uns auch als Gemeinde, dass wir gemeinsam klar sehen und noch ein klares Bild haben können und vielleicht noch einen klareren Prozess haben können in unserer Gemeinde, dass wir ja ein effektives Werkzeug sind für dich in dieser Welt als Gemeinschaft der Heiligen. Darum bitte ich dich, Herr, begleite uns mit deinem Segen, begleite uns mit deiner Wahrheit. Ohne dich können wir